Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute mit Stefan Koldehoff. Und was könnte es in dieser Woche für ein anderes Thema aus der Kulturwelt geben, über das wir sprechen sollten und wollen, als die Dokumenta? Bislang immer als das Museum der 100 Tage annonciert oder als die Weltausstellung der Kunst, die seit 1955 alle 5 Jahre in Kassel stattfindet, in den frühen Jahren allerdings manchmal auch alle 4. Deswegen ist die 15. Ausgabe eben jetzt nicht im Jahr 2020 oder 2025, sondern im Jahr 2022 gelandet. Diskutiert wurde über diese Dokumenta 15, die am Samstag eröffnet wurde, schon im Vorhinein ganz viel. Zu viel, sagen manche, so viel, dass es irgendwann gar nicht mehr um die Kunst selbst ging, sondern nur noch ums Drumherum. Ich bin deshalb froh, dass meine Gesprächspartnerin heute Andrea Linnenkohl ist, Mitglied des kuratorischen Teams, Dokumenta-Koordinatorin und studierte Kunsthistorikerin, Soziologin und Kulturanthropologin. Guten Tag nach Kassel.
Hallo, guten Tag.
Frau Linnenkohl, Kunstgeschichte, Soziologie, Kulturanthropologie, das waren Ihre Fächer. Was hat Ihnen denn bei dieser 15. Dokumenta bislang von diesen 3 Fächern am meisten weitergeholfen?
Tatsächlich die Kunstgeschichte. Und ich sage das ganz absichtlich auch, weil relativ früh schon nach der Benennung oder Ernennung von Juan Grupa zur künstlerischen Leitung der Dokumenta 15 die Frage gestellt wurde, gibt es denn überhaupt Kunst zu sehen? Bislang sprecht ihr von Gemeinschaft, von kollektivem Arbeiten. Ihr erwähnt Fußballspielen und andere Dinge. Und wir haben in unseren Vorbereitungen zur Dokumenta 15 zusammen mit Juan Grupa und dem restlichen Artistik-Team eine Working Group gebildet, in der wir die Frage gestellt haben, where is the art? Juan Grupa arbeitet natürlich ganz absichtlich so. Es geht darum, den westlichen Kunstkanon und die Kunstgeschichte in Frage zu stellen und zu challengen und weitere Dinge zu eröffnen und die Kunst dem Leben noch näher zu bringen. Und dies auch, um die westliche Annäherung an die Kunstgeschichte und die westliche Sichtweise dieser Kunstgeschichte, die sowieso die westliche Bildung dieser Kunstgeschichte, zu öffnen für Kunstgeschichten anderer Länder, in Asien beispielsweise, in Afrika und in Mittel- und Südamerika gibt es auch eine Kunstgeschichte, die aber nicht zwangsläufig den westlichen Vorgaben folgt.
Diese Riesenausstellung, die Dokumenta, wird zum ersten Mal nicht von einer einzelnen Person oder von einem Duo kuratiert. Diesmal ist es ein Kollektiv, eben diese Gruppe Juan Grupa aus Jakarta, aus Indonesien. Wie kann ein Kollektiv eine Ausstellung gestalten? Wie geht das? Wie werden da Entscheidungen getroffen? Wie einigt man sich auf Positionen?
Die Entscheidung der Findungskommission, ein Kollektiv zu wählen, eine Dokumenta-Ausstellung zu kuratieren, ist ein enorm wichtiger Schritt für die Dokumenta 15 sowieso, aber für die Geschichte der Dokumenta gewesen und ist es jetzt gerade. Die Dokumenta hat, wie viele andere Biennalen und Großausstellungen sowieso auch, immer auf eine Leitung und auf sozusagen, wir können das auch nennen, so diesen Kuratoren-Genie oder die allwissende Person, die verantwortlich ist für das Große und Ganze dieser Schau, geblickt und hat das auch immer ein bisschen befördert. Das Gleiche gilt auch für KünstlerInnenpositionen. Da geht es dann um Bekanntheitsgrad und inwiefern ist der Künstler oder die Künstlerin schon in anderen Kontexten bekannt gewesen oder zu sehen gewesen. Der Blick auf das Kollektiv als künstlerische Leitung, das wiederum auch Kollektive als KünstlerInnen und als künstlerische Positionen eingeladen hat, verwischt die Idee des Genies ein bisschen. Und das ist ein ganz absichtlicher, eben auch von der Findungskommission gewählter und auch ein bisschen Zeitgeist auch. Also ein Prozess, der wichtig ist, der jetzt einfach auch mal einschlagen muss. Und dann geht es ja noch einen Schritt weiter, wurden die ersten 14 Lumbung-Member eingeladen, gemeinsam mit Juan Grupa und dem Artistik-Team weiterhin die Ausstellung zu gestalten.
Lumbung haben Sie gerade erwähnt, ein indonesisches Wort, wie ich gelesen habe, das eigentlich eine Reisscheune bezeichnet, aber eben auch steht für die Lagerung von kollektiv verwalteten Lebensmitteln. Und wenn man das jetzt auf die Idee von Ruan Grupa überträgt, dann geht es um die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, um gegenseitige Fürsorge auf Basis bestimmter Werte, kollektive Rituale, Organisationsprinzipien. Hat Sie gewundert, dass es da irgendwann die Befürchtung gab, die Documenta 15, das werde gar keine Kunstausstellung mehr werden, sondern eine Art soziologisches Projekt?
Mich hat das gar nicht gewundert. Documenta steht, wenn sie denn dann auch gerade kurz vor einer Eröffnung steht, immer sehr im Fokus. Und in diesem Fall war die Sorge, dass es keine Kunst gibt, ja tatsächlich, wie ich eben schon so leicht ausgeführt hatte, von Anfang an eine Sorge. Wird es denn überhaupt Kunst zu sehen geben? Damit hat insbesondere Ruan Grupa natürlich auch so ein bisschen gespielt und hat die Frage schon beantwortet. Und ich kann es jetzt noch deutlicher beantworten. Es gibt sehr, sehr viel Kunst. Es sind 32 Ausstellungsorte, die wir bespielen. Und die Künstler, die Lumbung-Member und die Lumbung-Artists haben sehr viele weitere Künstler auch eingeladen. Insgesamt sind wir 1500 beteiligte Künstlerinnen und Künstler. Und es gibt sehr viele Objekte. Es gibt aber auch, und das macht die Documenta 15 besonders, und das ist auch wichtig, pro Monat ca. 250 Events von kleinen Tee-Sessions, von gemeinsamem Essen bis hin zu Konzerten und groß angelegten Meetings mit PolitikerInnen aus der ganzen Welt. Das zeigt, dass es dieser Documenta nicht darum geht, eine Objektschau zu eröffnen, die dann von einem Publikum besucht werden kann, das einfach nur das mitnimmt oder anschaut, was wir diesem Publikum gegeben haben, sondern das Publikum ist eingeladen, Teil dieser Ausstellung zu sein, die Events zu besuchen, sich selbst zu beteiligen, Einfluss zu nehmen auf die vielen Angebote, die gemacht werden, die Meinung zu äußern. Und ich hoffe, dass das so gut wie möglich, so sehr wie wir uns das wünschen, auch umgesetzt werden kann. Denn letztendlich wollen wir auch das Publikum nicht erziehen. Aber das Publikum hat schon auch eine bestimmte Art, wie es mit Ausstellungen umgeht, gelernt. Und die ist eher das Kontemplative, um nicht zu sagen konsumieren. Das meine ich aber gar nicht so negativ, sondern so hat man gelernt, mit Ausstellungen umzugehen und tatsächlich Teil der Ausstellung zu sein. Schauen wir mal, wie das Publikum darauf reagiert.
Nicht kontemplativ, haben Sie gesagt. Das heißt, museale Stimmung gibt es nirgends. Beschreiben Sie doch mal, wie Kunst auf der Documenta 15 dargestellt wird. Geben Sie doch mal zwei, drei Beispiele für Werke oder Installationen oder Aktionen, die man angucken und an denen man eventuell auch teilnehmen kann.
Es gibt sehr viel, doch auch sehr typisch ausstellende Orte, vom Fridericianum zur Documenta-Halle, über das Ottoneum, über das Hallenbad Ost bis hin zu dem Ausstellungsort Hübner Areal in Bettenhausen. Ich würde gerne beginnen mit dem Fridericianum, weil das Fridericianum für jede Documenta eine ganz bestimmte Rolle spielt. Das Fridericianum war ja das erste und einzige Gebäude, das für die erste Documenta eine Rolle spielte, nämlich das war das einzige Gebäude, das bespielt wurde und seitdem immer eine große Rolle spielte. Das Publikum an sich ist sehr interessiert an dem Fridericianum, was man manchmal auch das Mutterhaus der Documenta nennt. Die Documenta 15 und Ruan Grupa haben das Fridericianum verwandelt in die Fritz School, das heißt in eine, man kann nicht sagen in eine Schule, aber an einen Lernort. Und dieser Lernort verweist auf zwei Themen. Das ist einmal, andere Formen des Lernens in den Vordergrund zu stellen und zudem die Idee der Versammlung und des Zusammenkommens auch in den Vordergrund zu stellen. Und das hat auch eine besondere Bedeutung für das Fridericianum, das nämlich zwischen 1809 und 1818 mal Parlamentsgebäude war und ansonsten einen Großteil seiner Geschichte als Bibliothek diente. Und nun sind in das Fridericianum ganz viele Libraries eingeladen aus der ganzen Welt, die dort ihre Praxis aufzeigen. Alles vor einem künstlerischen Hintergrund. Also zum Beispiel hat Graziela Kunsch, eine Künstlerin aus Brasilien, sich insbesondere mit Babys und Kleinkindern auseinandergesetzt und vermittelt uns, inwiefern wir gemeinsam mit den Kindern lernen können und dass es nicht zwangsläufig nur die Erwachsenen sind, die den Kindern das Leben beibringen.
Dann vielleicht noch zu dem Stadtteil, den Sie neu erschlossen haben für die Dokumente.
Bettenhausen liegt im Osten Kassels. Es ist ein industriell geprägter Stadtteil, der noch nie eine Rolle spielte für eine Documenta und von besonderem Interesse war, weil es Juan Grupa sehr stark darum geht, sich lokal zu verankern in Kassel. Wir sprechen jetzt auch über Kassel, aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es vor allen Dingen auch um die lokale Verankerung geht an den Orten, an denen die Künstler und Künstlerinnen ansonsten aktiv sind. Der Documenta 15 geht es nicht nur um Kassel, es geht nicht nur um die lokale Verankerung hier vor Ort, sondern auch um die Ecosystems in Indonesien, in Nigeria, in Kenia, in Uganda, in Kolumbien, in Spanien, in Ungarn und an den vielen anderen Orten auch, zudem auch in Südafrika. Um deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, einfach eine künstlerische Arbeit in Auftrag zu geben, sie in Kassel zu zeigen und sie dann auf den Markt zu werfen, sondern da in Bettenhausen gibt es drei besondere Standorte. Das ist das Hallenbad Ost, das Sandershaus und das Hübner Areal. Im Hallenbad Ost, da ein Gebäude, das sehr lange leer gestanden hat und jetzt hauptsächlich von Taring Padi bespielt wird. Und das Sandershaus ist ein sehr interessantes Projekt und Hotel, das über einen sehr langen Zeitraum und auch immer noch Geflüchtete beheimatet und eine Unterkunft für Geflüchtete darstellt. Serigraphista Square wird dort ausstellen und ein großer Ausstellungsraum, ein großes Venue ist das Hübner Areal, wo viele, ich glaube, es sind sogar 8000 Quadratmeter, die da uns zur Verfügung stehen und das über mehrere Etagen Kunst und Aktion aufzeigen wird.
Gibt es klassische Malerei? Gibt es klassische Skulptur? Sind das die Formen, die auch in den anderen Teilen der Welt dazu dienen, Inhalte, Ziele, Hoffnungen zu transportieren?
Ja, gibt es. Es gibt sowohl Malerei und es gibt auch Skulptur und es gibt Video und Film. Insbesondere die Arbeiten von Richard Bell, der auch die Aborigine Embassy auf dem Friedrichsplatz platziert hat, ist aber ja eigentlich Maler und arbeitet zweidimensional und seine Arbeiten sind auch im Fredericianum untergebracht. Es gibt sehr viele Textilarbeiten im Hübner Areal, über das ich gerade gesprochen hatte. Die Sichtweise oder die Einordnung der Kunst in Genres, die uns bekannt sind, die sind natürlich auch in der restlichen Welt dasjenige gewesen, was gelehrt wurde. Es geht nicht darum, diese Form des Wissens oder diese Form des Umgangs oder der Praxis total aufzulösen. Das sind auch die Mittel, um Themen zu transportieren für all die Künstlerinnen und Künstler, die zur Documenta 15 eingeladen wurden. Zusätzlich wird das dann noch untermalt von Zusammenkommen, was häufig verbunden ist mit gemeinsam Musik machen oder gemeinsam essen oder gemeinsam etwas trinken.
Um das Stichwort gemeinsam direkt mal aufzugreifen, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dieser Lumbung-Gedanke, die Lumbung-Architektur auch auf gemeinsamen Werten basiert. Und darüber, auch darüber müssen wir sprechen, hat es schon Wochen und Monate vor der Eröffnung Wirbel gegeben. Es gab von einigen Initiativen, Organisationen den Vorwurf, die Documenta gebe antisemitischen Positionen eine Plattform durch Einladung von KünstlerInnen zum Beispiel, die Israel-Boykott-Bewegung BDS unterstützen. Wir werden diese Frage sicherlich weder in den gesamten 25 Minuten dieses Gesprächs noch in der noch verbleibenden Zeit klären können. Aber wäre es nicht doch wichtig gewesen, das in Form der ursprünglich geplanten Gesprächsreihe zu thematisieren auf der Documenta? Die ist abgesagt worden. Warum? Wie kam es dazu? Warum findet es nicht statt?
Der Wirbel um das Thema an sich insgesamt war schon so groß und so brachial, dass es in der Form keinen Sinn gemacht hat, durch die Gesprächsreihe im Vorfeld der Ausstellung noch weiter Öl in das Feuer zu gießen. Die Gespräche finden statt. Wir planen, und das macht auch sehr viel mehr Sinn, es in den Kontext der laufenden Ausstellung einzubinden, anstatt im Vorfeld über etwas zu sprechen, das sehr wichtig, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen. Es ist sehr wichtig, alle Positionen zusammenzubringen. Juan Grupa hat sich klar in einem Statement auch geäußert. Und es ist wichtig, dem auch Gehör zu verschaffen. Die Documenta und die Beteiligten sind keinesfalls antisemitisch eingestellt. Und es war kaum noch in Griff zu kriegen, das in Ruhe sozusagen oder auch mit, also in Ruhe im Sinne von auch wirklich in einer großen Gruppe zusammenzukommen und über die Anschuldigungen insofern zu sprechen, dass man miteinander direkt spricht, war zu dem Zeitpunkt, an dem dann diese Gesprächsreihe abgesagt wurde, einfach auch nicht mehr möglich. Und mit der laufenden Ausstellung, mit den Kontexten der Arbeiten in der Ausstellung, lässt sich dies viel, viel besser verwirklichen. Und ich freue mich darauf, diese Gesprächsreihe tatsächlich auch dann vor diesem Kontext der Ausstellung wieder in die Hände zu nehmen und sie neu anzugehen.
Wann wird es losgehen?
Die Planungen, die beginnen jetzt bei uns intern und dann werden wir uns dazu äußern. Einen genauen Termin kann ich Ihnen noch nicht nennen. Hm.
Es gab in den letzten Tagen vor der Eröffnung, auch in den deutschen Feuilletons, nochmal eine große Debatte, die im Grunde genommen das gesagt hat, was Sie auch gerade gesagt haben. Natürlich müssen wir drüber reden. Und bei manchen, nicht bei allen, klang auch so ein bisschen durch, gut, dass es dafür jetzt einen Anlass und einen Anstoß gibt. Freuen Sie sich darüber auch, dass die Documenta letztlich eine große gesellschaftliche Debatte zumindest zu diesem politischen und zeithistorischen Thema in Deutschland ausgelöst hat?
Darüber freue ich mich nicht. Nein. Und ich denke, dass es ein Thema ist, das besprochen werden muss. Dass die Documenta dafür den Anlass gegeben hat, empfinde ich als unglücklich. Und ich denke, dass wir das als einen Lernprozess auffassen und schlicht damit umgehen werden. Ja. Aber glücklich bin ich darüber nicht, nein.
Eine Frage, die auch nach wie vor ungeklärt ist, ist die, wie eigentlich der Plural von Documenta heißt. Deswegen fusche ich mich da jetzt so ein bisschen raus. Sie haben, Frau Lindenkohl, schon für verschiedene vorherige Documentas, / Dokumenten, Documentae gearbeitet. Was war für Sie das Wichtige oder das Besondere an dieser, an der Documenta 15? Was hat sich unterschieden? Was ist besser? Was ist vielleicht auch schlechter gelaufen?
Intern sprechen wir übrigens über Documenta-Ausstellungen.
Okay.
Gut. Wenn wir den Plural verwenden. Das Schwierige, das kann ich sofort sagen, das Schwierige war, dass eine Pandemie ausgebrochen ist und die eigentlichen Planungen tatsächlich sehr harsch durchkreuzt hat. Juan Grupa wurde im Februar 2019 berufen. Im Sommer hat Juan Grupa das künstlerische Team, zu dem ich gehöre, nach Indonesien eingeladen. Wir haben uns in Jakarta getroffen und haben uns dann auch erstmalig untereinander kennengelernt. Ich kannte Juan Grupa schon vorher, aber nicht alle Beteiligten des Artistikteams. Und wir haben eine Woche miteinander verbracht in einem Zeltcamp. Das war sehr intensiv, weil wir Tag und Nacht miteinander verbracht haben und auch in der Natur die Zeit verbracht haben. Und eben nicht die Wege zwischen, man übernachtet in einem Hotel und trifft sich dann in einem Meetingraum, sondern sehr viel auch, nennen wir es dem privaten Leben, dann miteinander geteilt haben, zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und es begann dann eine Zeit der intensiven Arbeit, aber auch des intensiven Reisens, bevor diese Zeit dann schon im Frühjahr 2020 harsch unterbrochen wurde. Und ein wichtiges Moment, das wirklich geplant war und nicht stattfinden konnte wegen der Pandemie, ist die Reisen der Lumbung-Member untereinander, das Bereisen der jeweiligen Standorte der Lumbung-Member und das Kennenlernen, das wirkliche Kennenlernen der jeweiligen künstlerischen Praxis. Wir haben das ganz und gar in den digitalen Raum verlegen müssen. Es hat funktioniert, aber es ist letztlich dann etwas anderes als, und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir die Chance gehabt hätten, tatsächlich die jeweiligen Besuche stattfinden lassen zu können. Also das ist ein Riesenunterschied zu den Vorbereitungen zu anderen Dokumenta-Ausstellungen. Und wir sind natürlich keinesfalls allein mit diesem Problem. Dieses Problem hat die ganze Welt betroffen. Und deswegen gibt es auch großes Verständnis dafür, dass wenn man darüber spricht, dass diese Dokumente in dieser Form vorbereitet wurde, das haben alle anderen Ausstellungen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben, auch gemusst. Ich erinnere mich an Kolleginnen, die Ausstellungen vorbereitet haben in Südkorea und dann sagten, dass sie auch aus der Ferne, also auch vom Telefon, dem Installationsteam mitteilen mussten, wo die Arbeiten installiert werden sollen. Wir haben jetzt das Glück, dass wir schon wieder arbeiten konnten und die Arbeiten zusammen mit den Künstlern, zusammen mit dem großen Team installiert werden konnten und wir den Aufbau gemeinsam machen konnten, was also wirklich kein, ja, also es ist einfach, ich bin sehr froh, dass das der Fall ist und ich weiß, dass Kolleginnen das eben ganz anders machen mussten. Ich hoffe, das hat so ein bisschen schon, war schon ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage. Ich kann noch hinzufügen, und ich füge das sehr gerne hinzu, dass die Arbeit in einem Kollektiv etwas Besonderes ist und dass die Dokumenta 14 den Weg dorthin auch schon ein bisschen bereitet hat. Es war Adam Cimcik ausgewählt als künstlerischer Leiter und er hat sehr früh sehr deutlich gemacht, dass man eine Dokumenta nicht alleine stemmen und nicht alleine vorbereiten und durchführen kann und hat das Team, mit dem er zusammenarbeitet, früh vorgestellt, hier in Kassel in der Kunsthochschule. Und die Namen von allen Beteiligten wurden in alphabetischer Reihenfolge an die Wand projiziert. Und der Weg in Richtung eines gemeinsamen Arbeitens wurde damals schon beschritten. Nichtsdestotrotz ist er von der Öffentlichkeit natürlich nach wie vor als der künstlerische Leiter angesprochen worden. Und das ist auch bei Ruan Grupa natürlich auch immer noch so, dass Ruan Grupa auch als die künstlerische Leitung noch eher angesprochen wird als das Artistik-Team. Und das ist auch richtig so. Das ist auch völlig in Ordnung.
Nun ist die Dokumenta eröffnet. Nun wird wahrscheinlich die erste Woche nochmal richtig stressig mit vielen Gruppen, die geführt werden wollen und Ehrengästen und so weiter und so fort. Wenn das dann aber alles mal ein bisschen abgeebbt hat, ganz kurz nur die Frage, was ist der erste Ort, an den Sie dann auf der Dokumenta nochmal gehen? Nicht als Organisatorin, sondern als Kunsthistorikerin, als Kunstfreundin. Ganz kurz nur den Ort und ganz kurz eine Begründung.
Das wird die Aue und die Fulda sein. Es sind wunderbare Arbeiten in der Aue entstanden von unter anderem The Nest Collective, die sich beschäftigen, die sich in ihrer künstlerischen Arbeit damit beschäftigen, was der globale Norden mit seinem Müll macht, den er in den globalen Süden vorwiegend nach Asien und nach Afrika schickt und arbeiten an der Sichtbarmachung dieses Missverhältnisses und an der Sichtbarmachung von dem negativen Beigeschmack von dem Markt und dem Kapital, das dafür sorgt, dass immer mehr gekauft und immer mehr weggeworfen werden muss, wenn immer mehr gekauft werden muss. Das sind Arbeiten, die ich hoffe, dass sie auch den Besucherinnen etwas mitgeben. Und das sind Orte, die ich besuchen werde und die auch ein ruhiges Setting mit sich bringen, also eben die Aue, wo man in Ruhe auch über das, was man sieht, nachdenken kann.
sagt Andrea Linnenkohl, Mitglied im Artistic Team und Koordinatorin der Documenta 15, die am Samstag begonnen hat. Und das waren die Kulturfragen für heute. Das Gespräch haben wir aus Zeitgründen am Mittwoch aufgezeichnet. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören. Und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Kultur heute.